ARD.
Ich habe mir ja jahrelang für alles die Schuld gegeben. Ne, auch so für diese Erlebnisse, die ich damals machen musste, durfte, wie auch immer. Ob es jetzt positive oder negative. Ich war an allem schuld.
Das ist Patrick. Er ist 34 Jahre alt, war jahrzehntelang drogenabhängig und lebte lange auf der Straße.
Als ich mir diese Fragen gestellt habe, warum habe ich zum Beispiel konsumiert? Weil ich süchtig bin. So, das war die einzige Antwort, auf die ich gekommen bin.
Immer wieder stürzt er ab. In den letzten anderthalb Jahren aber lernt er ein Konzept in der Therapie kennen, das alles verändert. Die Weitergabe von Traumata über Generationen hinweg. Oder auch kurz transgenerationales Trauma. Das erste Mal steht für Patrick die Möglichkeit im Raum, einen Kreislauf, der ihn jahrelang gefangen hielt, zu durchbrechen. Ich bin Linda Achtermann und ich frage mich, was machen die Traumata unserer Eltern mit uns? Und kann Sucht wirklich weitervererbt werden? Ich begleite Patrick auf der Suche nach Schuld und Vergebung und finde heraus, welche Antworten er über sich in der Beziehung zu seiner Mutter findet und wie ihn sein Vater, den er eigentlich kaum kannte, trotzdem sein Leben lang begleitet. Patrick macht derzeit eine ambulante Therapie in der Fachambulanz Sucht, einer Einrichtung der Berliner Drogenhilfe. Es ist seine erste Einzeltherapie, die jetzt nach anderthalb Jahren fast zu Ende ist. An seine erste Sitzung erinnert er sich noch gut.
Bauchgefühl war nervös. Wozu mache ich das hier überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Das war so die größte Frage in meinem Kopf, glaube ich. Und so dieses typische, ja, bin ich jetzt bekloppt, weil ich Therapie brauche? So, das war so. Aber das kam auch eher von außen. Ne? So, das war eher so ein Eindruck von außen, ja.
Er erzählt mir das im Büro seiner Therapeutin Lena Stelzel. Auch sie ist mit dabei.
Erinnern Sie sich da auch dran, dass Patrick mit so einer leichten Hemmung, sage ich jetzt mal, vielleicht in die ersten Sitzungen kam oder auch Skepsis?
Ja, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass als wir uns das erste Mal begegnet sind, dass da ganz viel Unsicherheit mit im Raum stand, ganz viel Misstrauen teilweise auch und ja, teilweise auch so andere Themen, die dann so eher in den Vordergrund kamen.
Ja, ziemlich genau so würde ich es auch beschreiben.
Das Besondere an dieser Einrichtung, hier wird traumasensibel gearbeitet. Niemand, der hierher kommt, soll das Gefühl haben, versagt zu haben. Es wird eher gefragt, was ist dir passiert, dass es dir heute so geht? Dieser Therapieraum ist für Patrick heute der Ort, an dem sich alles verändert hat. Hier gehen wir später mit ihm auf Spurensuche in seiner Kindheit. Aber vorher will ich wissen, wie sah sein Leben an seinen Tiefpunkten aus?
Ich meine, du kennst mich ja jetzt und das war ich damals.
Krass.
Bevor Patrick diese Therapie machen konnte, wurde er clean. Das letzte Mal konsumiert hat er vor 3 Jahren. Bei einem Besuch in seiner Wohnung zeigt er mir ein Bild von sich aus dem Jahr 2018.
Es ist auch einmal also wirklich eine komplett andere Wirkung.
Ja.
Wahnsinn. Ganz große Augen.
Ja.
Viel dünner.
Ich sah auch sehr, sehr krank aus.
Hm.
Ja. Das war auch tatsächlich, also das ist so ein Bild, wo ich bestimmt 4-5 Tage wach war am Stück.
Das Foto ist in einer Anlaufstelle für Obdachlose entstanden. Er steht vor einer Wand mit Graffiti und mit beiden Händen macht er eine Peace-Geste.
Also es ist halt nicht nur der Gesichtsausdruck. Ne? Also wenn ich mir das angucke, dann sehe ich Punkt 1 direkt die Augen. Hm. Ja? Ich sehe einfach aus wie ein Zombie. So, und so habe ich mich damals halt auch gefühlt. Dann sehe ich alleine schon auf diesem Bild den Kieferkasper, den ich damals hatte. Ne, den man halt auch durch Speed konsumieren kriegt. Und dann, was für mich auch ein ganz ausschlaggebendes Ding ist, sind die Adern. Die Adern sieht man heute bei mir nicht so stark. Also an der Hand ja, aber nicht am Arm, weil ich damals total abgemagert war.
Mit 11 konsumiert Patrick das erste Mal. Erst Alkohol. Danach geht es weiter mit Cannabis, LSD, Amphetaminen und viel mehr. Je mehr Drogen dazukommen, desto instabiler wird sein Leben. Mit 13 ist er schon an seinem ersten Tiefpunkt. Seine Mutter weiß nicht weiter und gibt ihn ins Heim.
Und wie kam es dann dazu, dass du ins Heim gekommen bist?
Durch meinen Konsum, weil ich dadurch auch viel Scheiße gebaut habe. Teilweise auch Scheiße, die meiner Mutter sehr geschadet hat. Wie zum Beispiel, dass einmal ihre komplette Wohnung ausgeräumt wurde von einem meiner Dealer, sage ich mal, dem ich Geld geschuldet habe. Und der war der Meinung, er müsse dann die Wohnung meiner Mutter halt ausräumen, Fernseher klauen und allen drum und dran, an die Wände sprühen, Fenster einschlagen, Türen eintreten und so. Und irgendwann hat sie dann gesagt, es geht nicht mehr. Damals war ich mega sauer.
Das Heim ist in Brandenburg. Doch hier will er nicht bleiben. Er will nach Berlin. Deswegen reist er immer wieder aus und landet so immer wieder auf der Straße. Ein Ort, an dem er damals sehr viel Zeit verbracht hat,
den ganzen Tag teilweise,
ist dieser hier. Ein Skatepark an der Warschauer Straße.
Also mal war es auch nur so, dass man hier irgendwie auf einen Dealer gewartet hat oder so. Aber meistens haben wir schon den ganzen Tag hier verbracht. Also gerade hier vorne die Ecke. Auf der Tischtennisplatz habe ich auch sehr oft geschlafen, als ich noch obdachlos war. Ja, oder auch hier auf dem Basketballplatz haben wir viel Basketball gespielt auch. Weil man hat ja dann durch den Konsum auch immer so einen Bewegungsdrang. Ne? Und ich glaube, ich war gar nicht so wirklich süchtig nach einer bestimmten Droge. Bei mir war es, glaube ich, eher dieser Realitätsverlust, nachdem ich süchtig war. Dieses einfach Wegsein, ne? Einfach nicht mehr denken müssen.
Ist es, wenn du das zusammenfassen müsstest, gibt es noch was anderes, was du sagst, das hast du im Konsum gesucht? Oder ist es genau
Anerkennung.
Das?
Zuneigung. So. Ich glaube, das war so das einfach, dass jemand da ist. So, ne? Und gerade wenn man irgendwie konsumiert, dann konsumiert man ja meistens mit anderen Leuten. So, und ich meine, wenn man immer was dabei hat, dann ist man jedermanns Freund. So, ne? Gerade so in obdachlosen Zirkeln, sage ich mal. Ne? Und ich glaube, das war so das Hauptding, was ich gesucht habe. Dieses einfach Leute um mich herum zu haben. Weil es halt, ich finde es halt einfach schwer, alleine zu sein. So, auch heute habe ich noch Probleme damit.
Kannst du dich denn noch an den Moment erinnern, als du gedacht hast, du brauchst Hilfe?
Das war der Moment, wo ich in der Geschlossenen aufgewacht bin. Beziehungsweise eigentlich sogar eher der Moment, wo ich dann das erste Mal mit einem Pfleger da gesprochen habe. Und der mir erzählt hat, wie ich aufgefunden wurde. Das war, also ich war 3 Tage lang in der Geschlossenen. Bin am 3. Tag dann aufgewacht und wieder klar geworden. Ich hatte vorher sehr viel LSD und Ecstasy genommen und hat mir anscheinend eine Überdosis gegeben und dadurch eine Psychose gehabt, 3 Tage lang. Und ich wurde splitterfasernackt in einem Hausaufgang gefunden, schreiend. Und ja, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich brauche definitiv Hilfe.
Patrick hat kaum Erinnerungen an diese 3 Tage.
Das Einzige, was ich gesehen habe, war mich, wie ich mich selbst zerreiße. Und das so in einer völligen, also du musst dir das vorstellen, in so einem völligen Dunkelraum. Ja? Nichts als Finsternis und du stehst da in der Mitte und versuchst dich zu zerreißen. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Für mich waren es 1 Stunde, 2 vielleicht. In der Realität waren es 3 Tage.
An diesem Punkt fragt sich Patrick immer wieder, wie es so weit kommen konnte. Warum befindet sich sein Leben in einer solchen Unordnung? In seiner Therapie mit Frau Stelzel wird Patricks Familiengeschichte das erste Mal zum Ort der Ursachensuche für seinen Konsum. Und genau da beginnt etwas, was die Wissenschaft schon länger beschäftigt. Mitte der 1960er Jahre beobachtete man bei Nachfahren von Holocaust-Überlebenden Symptome wie diffuse Ängste, Schuldgefühle, ohne zu wissen, woher sie stammen, oder depressive Stimmungen. Es wurde schnell klar, dass diese und weitere Symptome eine Reaktion auf das Trauma der Eltern waren, obwohl die Nachfahren das eigentliche Ereignis nie erlebt haben. Vor gut 10 Jahren erst fanden ForscherInnen sogar Belege dafür, dass sich Traumata in unserem Erbgut niederschlagen können. In unserem Körper gibt es so etwas wie ein eingebautes Stressprogramm. Und genau in diesem Programm, genauer gesagt in einem Gen, das es steuert, haben Wissenschaftler Veränderungen entdeckt. Diese können beeinflussen, wie empfindlich jemand auf Druck und Belastung reagiert. Auch Patrick sucht etwas im Konsum, was ihm früher gefehlt hat. Er reguliert damit auch viel. Ist beispielsweise Choleriker, ohne zu wissen, woher diese ganze Wut kommt. Aber die Sucht sieht er als eigenes Versagen. In seiner Therapie stellt er diese These endlich auf die Probe. Hier im Büro von Frau Stelzel in der Fachambulanz Sucht spricht Patrick in den letzten anderthalb Jahren viel über seine Eltern. Da gab es schon früh Unsicherheiten. Seine Eltern waren eigentlich kein richtiges Paar. Sein Vater, ein starker Alkoholiker, war trotzdem ab und zu da, dabei aber oft gewalttätig. Seine Mutter hatte keine Suchterkrankung, aber schwere gesundheitliche Probleme. Mehrmals die Woche musste sie zur Dialyse, weil ihre Nieren Probleme gemacht haben.
Dann ist ja auch ihre Mutter irgendwann verstorben, ne, meine Oma. Da war ich, glaube ich, 6 oder 7. Also ich war auf jeden Fall sehr, sehr jung, als meine Oma damals verstorben ist. Und ich war ein ziemliches Oma-Kind. Das heißt, mich hat es halt auch mitgenommen. Und ich habe halt versucht, für meine Mama da zu sein und nicht andersrum. Ne? Also es war halt nur so ein einseitiges Ding in dem Moment. Ne? Und
was für Gefühle sind da vorherrschend? Was hat dir gefehlt?
Zuneigung, Nähe, glaube ich. Das war, glaube ich, so das Hauptthema, was mir gefehlt hat. Meine Mutter hat zwar viel mit mir und meinem Bruder gemacht, so in Schwimmbäder fahren, in Streichelzoos fahren und. Mal so ein paar Ausflüge und so, aber so diese emotionale Nähe, die hat mir damals gefehlt, definitiv.
Wir können davon ausgehen, dass Elternteile, die selber sehr belastet sind, vielleicht auch traumatisiert sind, oft Schwierigkeiten haben, überhaupt emotionale Nähe generell zuzulassen. Und das Kind lernt letztendlich daraus, meine Gefühle sind zu viel, meine Bedürfnisse, wenn ich die äußere, dann überfordere ich jemanden. Ich muss immer funktionieren. Das ist so dieser Teil, den man auch Parentifizierung nennt. Dass sie quasi den Teil übernehmen, der eigentlich der Mutter zugeschrieben war. Gleichzeitig entsteht daraus so dieses Lernbild von Nähe ist gefährlich, beziehungsweise Nähe ist unzuverlässig. Die steht mir nicht immer zu. Und dann können wir so ein bisschen sortieren und erstmal gucken, was gehört eigentlich wohin? Was sind eigentlich so Teile, die mir selber gehören? Was sind so Dinge, die ich vielleicht auch mit übernommen habe?
Patrick reagiert auf diese fehlende Bindung mit Exzessen. Nach seinem ersten Schluck Alkohol folgen schnell Cannabis und andere Drogen. Die Schule schwänzt er regelmäßig. Seine Mutter ist absolut überfordert.
Früher als Kind habe ich es ja nicht verstanden. Und zwar hat meine Mutter nicht irgendwie gefragt, warum schwänzt er denn Schule? Ne? Also warum will er nicht zur Schule gehen? Weil da gab es ja Gründe für. Ne? Sondern bei ihr war so, nein, du gehst zur Schule. Ne? So, ich bring dich hin, alles drum und dran. Aber so richtig gefragt gehabt, nachgehakt, warum, wieso, weshalb, hat sie halt nie so richtig. Ne? Und auch so, warum habe ich Probleme mit dem, warum habe ich da Probleme, warum mache ich das, dies, jenes, anderes. Das hat sie halt nie so richtig hinterfragt. Ne? Da war immer so eine Kälte mit bei. So.
Die Wut auf seine Mutter ist lange Zeit Patricks großes Thema. Lena Stelzel lenkt seine Gedanken aber auch in eine andere Richtung. Welche Rolle spielt sein Vater?
Ich selber habe ihn ja gar nicht so richtig kennengelernt. Also das, was ich kennengelernt habe, war halt dieser cholerische Alkoholiker, der, wenn er da ist, aggressiv war, ja, auch gewalttätig teilweise. Ja, für ihn war ich halt, ich weiß nicht, ob ich nicht präsent war oder ihm völlig zuwider war oder was, aber so hat er sich mir auch wieder gespiegelt. So.
Wenn es um seinen Vater geht, ist Patrick kurz angebunden. Und irgendwie könnte man denken, und so ging es Patrick auch eine Zeit lang, gut, ist eben so, muss man abhaken. Und so präsent war er ja nun auch nicht.
Und wir sagen hier auch ganz klar an der Stelle, dass gar nicht die Länge des Kontakts das Entscheidende ist, sondern wie der Kontakt stattfindet, wie sicher ein Kontakt ist, wie emotional verfügbar, wie zuverlässig jemand ist. Wenn wir uns so die Geschichte anschauen, finden wir die Abhängigkeitserkrankung in 3 Generationen. Wir haben den Großvater, den Vater, wir haben sie. Und es gibt wohl auch noch, soweit ich das richtig verstanden habe, diverse Halbgeschwister, die ebenfalls auch eine Abhängigkeitserkrankung aufweisen. Und das allein heißt noch nicht, dass es da eine genetische Determination gibt, sondern es heißt, dass es bestimmte, ja, vielleicht so Grundmuster und ja, Belastungen gibt, die eben weitergehen.
Patrick hat seinen Vater nie wirklich gekannt. Was er stattdessen kannte, ein Mann, der auftauchte, wann er wollte und verschwand, wenn es schwierig wurde. Lena Stelzel sagt, genau das hinterlasse Spuren, und zwar Tiefe. Und das ist die Definition von transgenerationalem Trauma. Nicht Patricks Geschichte allein, sondern die Geschichte, die vor ihm begann. Ich muss an unsere Unterhaltung im Skatepark denken und wie er für sich sein Trauma beschrieben hat.
Also ich glaube tatsächlich auch, dass, ich sage immer, es sind so 2 Rucksäcke, ne, die ich mittrage. Und ich glaube, dass die sich relativ ausgleichen. So. Ja, dass ich irgendwie, so blöd es auch klingt, und wahrscheinlich wird es auch gar nicht ganz so schlimm sein, aber dass ich versucht habe, meinen Rucksack, meinen eigenen Rucksack, genauso voll zu packen wie den meiner Eltern. So, damit ich halt irgendwie verstehe, wieso. Ja, wieso das alles so war.
Und das ist ein Konzept, das zum transgenerationalen Trauma dazugehört.
Und ich fand das gerade auch nochmal ganz eindrücklich, so dieses Bild, ich versuche, meinen Rucksack anzugleichen. Ne, es gibt sowas, was wir unter transgenerationaler Loyalität verbuchen würden. Ne, dass es so etwas eher auf der unbewussten Ebene so eine Verbindung gibt. Wenn ich leide, gehöre ich dazu. Ich trage weiter, was nicht betrauert werden konnte. Und so bleibe ich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verbunden. Und es ist nicht eine Identifikation, die aus so einer Romantisierung passiert, sondern die geschieht aus einer Bindungsnot heraus.
Auch wenn Patrick immer nach der einen Sache gesucht hat, nach dem einen Stein, der alles ins Rollen gebracht hat, waren es am Ende viele Einzelteile, die sein Leben ins Wanken gebracht haben. Auch das gehört zu transgenerationalem Trauma. Das Weitergeben von Gefühlen, Verhaltensweisen und unausgesprochenen Regeln in der Familie. Die Sucht half ihm, die Auswirkungen dieses Traumas zu ertragen.
Ja, naja, der Konsum erfüllt eine Funktion, die damals niemand erfüllen konnte. Und gerade Menschen, die Traumatisierung erlebt haben, denen fehlen entscheidende Dinge. Und hier heißen Kontrolle und Sicherheit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich gewisse Situationen nicht kontrollieren konnte und es gab keine ausreichende Sicherheit in Situationen. Und ich nenne das die Suche nach Kontrolle im Kontrollverlust. Das ist so ein bisschen paradox, ne? Weil ein zentrales Kriterium der Abhängigkeitserkrankung ist der Kontrollverlust und gleichzeitig wird damit trotzdem versucht, eine vermeintliche Kontrolle herzustellen. Eine Kontrolle über, da weiß ich wenigstens, wie es wirkt. Ich weiß, wie ich im besten Fall darauf reagieren werde und ich weiß, welche Emotionen es hervorruft.
Patrick steht am Ende seiner ersten Traumatherapie. Mithilfe der letzten 1,5 Jahre fühlt sich Patrick sicher und stabil. Seine Cholerik, die er früher mit Cannabis im Zaum hielt, hat er im Griff.
Ja, ich meine, manche Menschen wissen gar nicht, wie anstrengend das ist, immer nur verbittert zu sein und negativ zu denken. So, das ist unfassbar anstrengend, auch dieses mich vor anderen verstecken, ne? Und vor allen Dingen auch vor mir verstecken, dieses Maske aufrechterhalten, das ist unfassbar anstrengend und kräftezehrend. Ne? Und diese Kraft kann ich heute in ganz andere Sachen investieren. In meine Beziehung, in meine Arbeit, in meine Ausbildung und.
Er hat auch seinen MSA, den mittleren Schulabschluss, nachgeholt. Jetzt gerade macht er eine Ausbildung zum Sozialassistenten. Er träumt von einem Studium in sozialer Arbeit. Vor der Therapie wäre das für ihn undenkbar gewesen.
ich kann nicht viel mehr sagen, aber das habe ich ihr auch selber schon gesagt, als Danke.
Ja, und das kann ich nur zurückgeben. Ich bin sehr dankbar, dass ich sie so lange begleiten durfte auf ihrem Weg.
Ich bin da auch sehr dankbar.
Es sind ein paar Wochen vergangen, seit ich Patrick das letzte Mal gesehen habe. Und es sind auch ein paar Wochen vergangen, seit er seine letzte Therapiesitzung hatte. Ein großes Thema für ihn jetzt, wie weiter ohne dieses Sicherheitsnetz. Ich treffe ihn in seiner WG.
Hey, schön ist eure Wohnung.
Danke sehr. Ja, wir haben uns das auch so ein bisschen schön eingerichtet da im Flur, im Wohnzimmer.
Patrick wohnt in einer Zweier-WG in Berlin-Tempelhof. In einer Einrichtung, in der Menschen mit Suchtgeschichte wohnen. Hier gibt es Hilfe von SozialarbeiterInnen.
Genau, das ist mein Reich.
Es ist ordentlich und ich verstehe, was er mit kleiner Welt meint. Er zockt gerne. Dafür steht ein großer Fernseher zentral im Zimmer. Er hat eine große CD-Sammlung, denn Patrick liebt Musik, vor allem Metal. Und was ich noch sehe?
Stell deinen Wecker, bevor du eine Pause machst, steht hier am...
Oh Gott, dieser Zettel, der hängt seit geschlagenen 4,5 Jahren hier. Dieser Zettel, der war früher, wenn ich zum Beispiel Termine hatte. Und ich kam gerade von einem Termin, habe ich mich gerne mal ein bisschen hingelegt. Habe ich mich gerne mal ein bisschen lang gemacht und ich bin sehr oft dabei eingeschlafen. Habe dadurch den Folgetermin verpasst. Und dieser Zettel sollte mich immer daran erinnern, wenn ich gerade eine Pause zwischen zwei Terminen mache, stelle ich mir einen Wecker, bevor ich den nächsten Termin habe, damit ich aufwache. So, damit es ein Powernap bleibt und nicht irgendwie durchgeschlafen wird. Ich habe auch irgendwo hier, habe ich noch meinen ersten, manche finden es ein bisschen cringe, aber ich habe noch meinen ersten negativen Drogentest. Meinen allerersten, den habe ich noch hier. Genau, den werde ich mir auch immer aufheben. So, weil das für mich, das ist purer Stolz, wenn ich den sehe. Genau.
Dass Patrick so gelöst wirkt, wenn ich ihn heute treffe, habe ich nicht gedacht. Ich dachte, das Ende der Therapie trifft ihn härter.
Mir geht es tatsächlich besser, als ich erwartet hätte. Also der Anfang war schwierig, weil wie gesagt halt auch was weggefallen ist, ne? Aber ich glaube, das war auch das Schwierigste daran. Mir ist halt echt aufgefallen, dass es für mich ein großer Schritt war, diese Therapie. Aber ein fast noch größerer Schritt, diese Therapie nicht mehr zu haben. Weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich alleine dastehe oder so, aber ich stehe halt schon fast auf eigenen Beinen. So, und jeder Schritt mehr in die Selbstständigkeit ist für mich ein riesengroßer Schritt, den ich früher nie geschafft hätte. So, und ich habe halt gedacht, mir wird es richtig beschissen gehen nach der Therapie, wenn die vorbei ist. Aber das ist halt auch wieder der Overthinker in mir. Ich zerdenke halt sehr viel. So, und das ist halt auch hier wieder mal passiert. Ne? Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass eigentlich ist es für mich sogar eher ein Faktor von Stolz, dass ich da loslassen konnte.
Patrick geht zu mehreren Selbsthilfegruppen und achtet immer darauf, eine Art Austausch- und Hilfenetzwerk aufrechtzuerhalten. Auch nach seiner Einzeltherapie.
Wenn wir jetzt so bei Bewerbungsgesprächen, hat man ja oft so diese Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren?
In 5 Jahren sehe ich mich an der Schulbank beim Studieren. Ich möchte einfach von der Hilfe was wiedergeben, die ich mein ganzes Leben lang bekommen habe. Und auch von der Hilfe, die ich nicht angenommen habe. Ich möchte einfach Menschen helfen, die in solchen Problemsituationen sind wie ich. Und zwar als jemand, der sich damit sehr gut auskennt, weil er es selber durch hat.
Patricks große Aufgabe in der Therapie war es, seine Vergangenheit zu verstehen und sich mit ihr zu versöhnen. Das betraf auch die Beziehung zu seiner Mutter. Nach seiner Therapie hätte Patrick jetzt viel mit ihr zu besprechen. Allerdings ist sie 2023 in der Folge von Corona gestorben. Zu diesem Zeitpunkt war er gerade in der Entgiftung.
Die Schwestern auf Entgiftung, die waren total süß. Die haben auch zu mir gesagt, ja, ey, ich weiß, du hast eigentlich keinen Ausgang, so, wenn du hier auf Station bist, aber wir würden dich auch hinbegleiten. So, wir würden mit dir mitfahren, wir würden dich wieder abholen und allen drum und dran. Du kannst dann in Ruhe Abschied nehmen und so. Das Problem ist nur, dass das Krankenhaus nicht mitgespielt hat, weil sie halt auf Intensivstation war und niemand zu ihr durfte. Und Deswegen konnte ich mich nicht persönlich von ihr verabschieden. Weil mich keiner ins Krankenhaus gelassen hat. Klar hätte ich sie jetzt gerne persönlich bei mir gehabt. Klar hätte ich ihr gerne alles persönlich gezeigt. So, hier Mama, mein erstes Zeugnis. Und ich bin gerade auf einem guten Weg, aber ich weiß halt, sie sieht es auch so. Ich bin jetzt nicht unbedingt der religiöse Mensch oder so, aber ich weiß halt, dass es irgendwo gibt's, ich sag mal, eine Welt, wo die Toten hingehen. Und ich weiß, dass meine Mama stolz auf mich ist. Und das war mir auch sehr wichtig in den letzten Jahren. Gerade nach ihrem Tod, leider erst nach ihrem Tod. Dass ich ihr einfach zeigen kann, dass ich es auch anders kann. Dass ich nicht mehr das, ich sag mal, Arschloch von früher bin. Sondern dass ich auch wirklich kämpfen kann. So makaber das auch klingt, der Tod meiner Mutter hat mir echt Kraft gegeben. So, das war so das erste Mal, dass ich mich aktiv dazu entschieden habe, nein, ich konsumiere jetzt nicht, auch wenn ich könnte.
Am Ende dieser Geschichte wird für mich klar, die Traumata unserer Eltern gehen nicht spurlos an uns vorbei. Sie können uns, unsere Entscheidungen und unseren Weg durchs Leben massiv beeinflussen. Doch nur, wenn man sich seiner Vergangenheit stellt, erkennt man, welche zurückliegenden Ereignisse das eigene Leben heute noch lenken. Patrick hat seine Vergangenheit angenommen.
Shit happens. Ich glaube, shit happens. Scheiße passiert uns allen. Ich glaube, das Wichtige ist, wieder aufzustehen. So, vielleicht sogar shit happens und life is worth it. So, weil ich finde, das Leben ist lebenswert, egal in welcher Situation.
Das war Deep Doku. Alle Folgen hört ihr in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Die Autorin dieser Folge bin ich, Linda Achtermann. Technik: Nikolaus Löwe und Katrin Witt. Regie: Friederike Wigger. Redaktion: Johannes Nichelmann. Deep Doku ist eine Produktion vom RBB in Zusammenarbeit mit NB Studios.
Es gibt bei der Polizei Fälle, die man immer parat hat. Und das ist einer von den Fällen, die, glaube ich, bei der Kriminalpolizei unabhängig von der Zugehörigkeit vom Kommissariat jeder kennt.
Hallo, mein Name ist Jost Schmidt und in dem neuen Podcast Streifenfragen erzählen mir Polizistinnen und Polizisten von ihren prägendsten Einsätzen. Das können bewegende Nachtschichten sein, das können Verfolgungsjagden sein, so wie im Fernsehen, aber in echt, oder Einsätze im Katastrophenfall, die Arbeit der Polizei.
Ich glaube, früher oder später gewöhnt man sich an alles. Es gibt vereinzelt Tage, wo ich nach Hause gehe und denke, wow, es ist schon nicht der normalste Job vielleicht.
Jede Woche ein neuer Fall bei Streifenfragen, was die Polizisten sonst nicht erzählen. In der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.